Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Bei der Aufstellung des Bundeshaushalts für das kommende Jahr muss deutlich werden, dass man die Schuldenbremse wieder einhalten kann.
Man muss auch eine genaue Problemdiagnose machen. Liegt es am mangelnden Geld oder hat das andere Gründe?
Ja, es gibt ja Menschen, die Ökonomie studiert haben und der Ansicht sind, es gibt keine Beschränkung finanzieller Ressourcen. Das halte ich für großen Quatsch.
Wenn wir uns darauf einstellen müssen, dass Energie knapper wird und wir die Leute dazu bewegen wollen, weniger zu verbrauchen, dann bringe ich meinen Studenten immer bei, dass man die Preise nicht senken muss in so einer Situation, sondern dass er teurer machen sollte.
Zu meinen, man könne einfach so eine lockere Finanzpolitik machen, als wenn es keinen Morgen gäbe, ist völlig unverantwortlich meines Erachtens.
Der wie üblich kurze Einblick zur Einstimmung. Herzlich willkommen damit zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin, und wieder zugeschaltet sind unsere beiden Chefökonomen Justus Haukapp und Lars Feld. Schönen guten Tag auch an Sie beide.
Ja, schönen guten Tag, Frau Müller. Schönen guten Tag, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Hallo, lieber Justus. Wir freuen uns heute mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, aktuelle wirtschaftspolitische Themen zu diskutieren und so ein paar Einordnungen vorzunehmen, oder Justus?
Genau. Hallo, liebe Frau Müller, lieber Lars und natürlich Lars Patrodis, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzliche Grüße aus Düsseldorf. Freue mich wieder, den Sonntag mit Ihnen virtuell ein bisschen verbringen zu dürfen.
Und es ist ja auch wieder ein bisschen was passiert in den vergangenen zwei Wochen, das gewisse Einordnungen bedarf. Es gibt neue Inflationszahlen. In der Eurozone sind wir jetzt über der 8%-Marke und in Deutschland nur noch knapp drunter. Und auf der anderen Seite kam der Vorstoß zum Klimageld. Das war ja selbst für Sie als Insider eine Überraschung. Was war so Ihr erster Gedanke?
Ach, mein erster Gedanke war, ach, nicht schon wieder die Vorstellung, einfach nur mit mehr Geld ausgeben, Probleme lösen zu wollen. Man muss ja sehen, in welchem Umfeld wir uns befinden. Das makroökonomische Umfeld ist ungünstig. Wir haben eine Stagflation. Die Inflationsrate ist nach den neuesten Zahlen bei 7,9% angelangt. Das Ganze bei immer noch lockerer Geldpolitik. Es ist ja noch nichts passiert außer Ankündigungen. Und von daher ist im weiteren Verlauf mit höherer Inflation zu rechnen. Wir haben andererseits eine Stagnationsentwicklung, was die Wachstumszahlen anbetrifft. Jetzt im zweiten Quartal gehe ich nicht davon aus, dass wir irgendwie Dynamik haben werden. Allenfalls eine schwarze Null, wenn wir noch Glück haben sozusagen. Also ich gehe eher davon aus, dass es ein Quartal sein wird mit negativen Wachstumsraten. Und dann kommt das allgemeine wirtschaftliche Umfeld international hinzu. Auch in China schwächt sich das Wirtschaftswachstum massiv ab. Deutliche Eintrübung der Konjunktur. In den USA läuft es im Moment noch ganz gut, aber es gibt nur wenige, die erwarten, dass angesichts der geldpolitischen Herausforderungen dort ein Soft Landing stattfindet. So, und nun zu denken, man kompensiert die Inflationsentwicklung, indem der Staat noch mehr Geld drüber schüttet, verkennt einfach diese Situation. Stagflation entsteht, weil das gesamtwirtschaftliche Angebot hinter der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zurückbleibt. Reine Nachfragepolitik verbietet sich dort. Das ist einfach völlig kontraproduktiv und treibt nur die Inflation noch weiter nach oben.
Lars, als ich zum ersten Mal vom Klimageld gehört habe, habe ich gesagt, das ist eine super Idee. Aber das lag daran, dass ich zum ersten Mal den Begriff Klimageld gehört habe vor, naja, ungefähr einem Jahr. Und da war die Idee noch ein bisschen eine andere. Da war nämlich die Situation vor der Bundestagswahl, dass man auch angesichts des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz wusste, wir müssen da wahrscheinlich mehr tun. Die Idee war, naja, wenn wir jetzt den CO2-Preis zum Leitinstrument wirklich der Klimaschutzpolitik machen wollen, dann werden wir wahrscheinlich höhere CO2-Preise brauchen. Aber dann sollten wir das Geld, was wir da einnehmen aus den höheren CO2-Preisen, nicht einfach in den Haushalt stecken, sondern den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben und auch dafür sorgen letztendlich, dass die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Das ist noch ein bisschen eine andere Baustelle, aber erstmal auch die Bürgerinnen und Bürger kompensieren. Also nicht einfach die Bürger nur zusätzlich belasten, sondern eigentlich einen Großteil des Geldes zurückgeben. Denn bislang war es eigentlich so, dass aus den CO2-Einnahmen in erster Linie Subventionen finanziert hat, also für die Elektromobilität und für andere Dinge, die tendenziell, wenn man ehrlich ist, eher den etwas besser Betuchten zugutekommen, denn die Subventionen für ein Elektroauto, davon hat ein einkommensschwacher Haushalt typischerweise relativ wenig. Und deswegen war die Idee, lass uns den Bürgerinnen und Bürgern was zurückgeben. Relativ simpel, jeder kriegt einfach einen fixen Geldbetrag. Also wir machen da nicht eine sozusagen zusätzliche Belastung der Bürger raus. Und da habe ich noch gedacht, das ist gut, so kann man auch die Akzeptanz für die CO2-Bepreisung aufrechterhalten, wenn man den Bürgern und Bürgerinnen erklärt, guck mal, wir bereichern uns, sage ich mal in Anführungszeichen, gar nicht daran, sondern wir geben euch das Geld eigentlich zurück. Sozusagen, wir wollen nur die Relativpreise ändern.
Ja, Justus, da hast du völlig recht. Wir beide haben das ja auch schon häufig auf diesem Kanal miteinander diskutiert. Und das entspricht ja auch dem, was wir im Sachverständigenrat schon 2019 in einem Sondergutachten zur Klimapolitik geschrieben haben. Ja. Die Leitinstrumente der Klimapolitik müssen sein, eine höhere CO2-Bepreisung, das möglichst international zu erreichen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaften, die die CO2-Bepreisung einführen und nach oben setzen, zu erhalten, also beispielsweise über einen Klimaclub. Und dann sollten, um die verteilungspolitischen Effekte abzumildern, diese Einnahmen wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden. Nur zurückgeben setzt voraus, dass das Geld eingenommen worden ist. Es ist nicht möglich, etwas Klimageld zu nennen, was dann auch noch nicht einmal dem entspricht, was man in der Hinsicht in der Literatur diskutiert hat. Das wäre nämlich eine Rückgabe pro Kopf, ohne dass man überhaupt bei der CO2-Bepreisung irgendwas gemacht hat. Nein, der Ansatz ist hier, dass man einfach die Inflationseffekte abmildern will und letztendlich durch diese Maßnahmen die Inflation nur noch weiter anheizt.
Ich habe den Eindruck, die Idee von Hubertus Heil ist, dass das jetzt ein politisch angenehmes Klima schaffen soll.
Ja, aber zur Klimaverbesserung hat das jetzt innerhalb der Ampel zumindest nicht beigetragen. Eher im Gegenteil.
Naja, vielleicht zum politischen Klima für die Niedersachsenwahl.
Wie auch immer, also die Frotzeleien beiseite. Das ist bedauerlich, sagen wir mal. Der Begriff scheint irgendwie populär zu sein, aber die Idee, die sich mal dahinter verborgen hat, die scheint sich entfernt zu haben. Und von daher hast du völlig recht. Als ich jetzt erneut, sag ich mal, davon höre, habe ich auch gedacht, also Inflation damit zu bekämpfen, dass man die Nachfrage ankurbelt, bedarf einer ökonomischen Theorie, die mir noch nicht bekannt ist.
Genau. Ja, Geld auszugeben, das man nicht hat, allerdings nicht, das kennen wir schon lange. Also von daher ist das jetzt nichts Neues und insofern eigentlich ärgerlich, weil es nur zu zusätzlichen Mehrausgaben führt, die man am Ende gar nicht mehr wegkriegt. Unabhängig davon, was bei der Klimapolitik tatsächlich gemacht wird. Und das ist ja, nicht in Ordnung.
Ja, wir müssen dann ja auch über die dynamischen Effekte irgendwann doch nachdenken. Weil das heißt, irgendwo muss man ja dann doch irgendwann mal das Geld auch wieder reinholen. Und das macht natürlich den Spielraum für weitere Entlastungen an anderer Stelle, sowohl von Bürgerinnen und Bürgern als auch von Unternehmen, schwieriger in der Zukunft. Man sagt, wir müssen auch zusehen, dass die Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt, aber auch, dass Bürgerinnen und Bürger nicht übermäßig mit Steuern belastet werden, dann ist es eben kontraproduktiv zu sagen, wir ziehen euch erstmal ganz viel Geld aus der Tasche und dann geben wir es euch sozusagen zurück, sozusagen ohne, dass man einen konkreten Lenkungsziel damit verfolgt. Ja, wenn man sagt, bei dem eigentlichen Klimageld hatte man ein Lenkungsziel. Da hat man gesagt, wir wollen die Relativpreise verändern, wir wollen sozusagen, dass CO2-intensive Produkte teurer werden und ihr das Geld im Prinzip für andere Dinge ausgibt und damit auch eine Lenkungswirkung erzeugt. Aber jetzt hat man ja nur noch die Idee, also irgendwo zieht man den Leuten das Geld aus der Tasche und dann gibt man es ihnen wieder zurück und dabei geht noch ein bisschen was verloren, weil das Ganze ja auch noch Bürokratiekosten verursacht.
Ja, der Name Klima gilt es ja auch in der aktuellen Diskussion sehr beliebt und das kennen wir in der Finanz- und Wirtschaftspolitik, dass die Bezeichnung von Maßnahmen ganz bedacht gewählt wird, um die Freude der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Ja, also denk mal an das, wie heißt das, Gute-Kita-Gesetz. Letztlich auch der Solidaritätszuschlag, da versucht man dann Solidarität mit dem Osten hervorzurufen, obwohl ja die Mittel in den allgemeinen Haushalt fließen und das, was in den Osten geflossen war, in der Vergangenheit viel niedriger war als die Einnahmen aus dem Soli. Und ich kann mich erinnern, dass damals, als Deutschland den Solidaritätszuschlag zum ersten Mal einführte, der österreichische Finanzminister überlegt hat, ob er nicht auch eine Möglichkeit hat, irgend so eine Solidaritätsabgabe einzuführen, nur mit dem Unterschied, dass Österreich überhaupt keine Wiedervereinigung hatte.
Also im Prinzip hast du recht. Ich kann mich auch noch erinnern, als das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs im Krankenhauswesen verabschiedet wurde und faktisch man dadurch den Wettbewerb reduziert hat zwischen Krankenhäusern. Also man müsste schon misstrauisch werden, manchmal bei den Gesetzesnahmen, ob nicht das Gegenteil damit. Genau. Wirklich, ich weiß nicht, ob es intensiert, aber bewirkt wird. Aber, Lars, neue Schulden heißen ja auch Vermögen, neuerdings. Ne?
Naja, Sondervermögen heißen schon seit ewigen Zeiten Sondervermögen, weil sie außerhalb des Haushaltes sind. Und du weißt doch, derjenige, der sehr viel Kredit hat, der hat auch ein hohes Vermögen.
Ich weiß, ein Kredit ist Vertrauen und Vertrauen kann man nie genug haben. Aber ich würde zu dem Sondervermögen, da würde mich dennoch deine Meinung auch nochmal interessieren. Das ist ja auf den Weg gebracht. Bist du mit dem Kompromiss zufrieden? Wir haben uns da selber ja als auch geäußert dazu und gesagt, eigentlich der vorgesehene, nicht vorgesehene Tilgungsplan, das ist doch ein gewisses Problem.
Ich sehe den Kompromiss relativ gelassen. Also man muss nochmal, um es ein bisschen einzuordnen, sagen, du hast ja völlig recht, es ist kein Vermögen im engeren Sinne. Da werden jetzt nicht irgendwelche Mittel geparkt und auf Konten gestellt, ja, und dann irgendwie angelegt, damit man das Geld dann später mal nutzen kann, sondern es sind Kreditermächtigungen. Und diese Kreditermächtigungen werden vom Bundestag bewilligt und werden in das Sondervermögen getan. Damit zählen sie beim Bund als Schulden, ja, weil es ja den Kernhaushalt verlässt. Aber kapitalmarktwirksam wird das Ganze eigentlich erst, wenn das Sondervermögen diese Kreditermächtigungen nutzt, um irgendwelche Ausgaben zu tätigen. Und dann sehen wir das auch erst in der Statistik der Schuldenquote und Ähnliches. Das zunächst zur Einordnung des Sondervermögens. Und wenn man dann wirklich bei der Bundeswehr was erreichen will, dann braucht man einerseits mehr Geld. Man braucht andererseits eine Reform der Strukturen. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass wenn man der Bundeswehr mehr Geld gibt, dass die überhaupt in der Lage ist, diese Mittel innerhalb kurzer Frist auszugeben. Und deswegen musste man etwas erreichen, was überjährig genutzt werden kann. Dann sollte das aber auch so sein, dass das Geld wirklich nur für die Bundeswehr genutzt wird. Und deswegen kommen wir dann langsam in diesen Bereich hinein, wo man sich überlegen muss, wie kann man dann versuchen, das überhaupt so einzutüten, dass alle diese Zielsetzungen erfüllt werden. Und dann kam die Idee, über eine Grundgesetzänderung das Sondervermögen einzurichten und es dann möglichst für die Bundeswehr zu nutzen. Und wir sahen dann schon in dem Diskussionsprozess, dass ja genügend Menschen da waren in der Bundesregierung, die die Gelder lieber noch für die Entwicklungshilfe genutzt hätten. Und so, muss ich jetzt sagen, ist der Kompromiss meines Erachtens ganz gut vertretbar. Es ist auch in dem Kompromiss enthalten, die Vorgabe, einen Tilgungsplan einzurichten. Im Unterschied zu dem, was wir beide zusammen mit der Kollegin Schweizer und den Kollegen im Grunberger Kreis aufgeschrieben haben, nämlich, dass man einen konkreten Tilgungsplan gleich mit verabschieden sollte, das ist nicht passiert, aber das wird in Kürze dann auch kommen und dann wird man sich festlegen, ab wann getilgt werden soll. Also von daher entspricht auch, obwohl dieses Sondervermögen ja mit einer Grundgesetzänderung jenseits der Schuldenbremse liegt, also jetzt nicht in der Arithmetik der Schuldenbremse selbst mit Ausnahmeregel aufgenommen ist, sondern es ist ganz außen vor, wird es dann trotzdem von den Mechanismen, die da angewandt werden, genauso behandelt, wie wenn man einfach dieses Jahr eine über die Regelgrenze hinausgehende Verschuldung hätte und die dann in der Zukunft tilgen muss. Also genau das Gleiche passiert hier auch. Es ist auch damit verbunden, dass über die Jahre hinweg das 2%-Ziel, das in der NATO schon vor längerem ausgegeben worden ist, eingehalten werden muss. Dafür sorgt auch eine Zeit lang dieses Sondervermögen mit. Aber das Commitment, das es mit der Union im Bundestag gegeben hat, mit der Opposition also für die Grundgesetzänderung, ist die, dass die 2% im Durchschnitt der Jahre auch dann weiter durchgehalten werden. Und das ist der Union deswegen wichtig gewesen, damit wenigstens noch ein bisschen was an Abwägung unterschiedlicher Ausgaben stattfinden muss im Bundeshaushalt. Und man nicht das, was man sich an Schönem und Gutem leisten will, in einer bestimmten Phase der Herausforderungen dann außerhalb des normalen Kernhaushalts passiert, damit bloß die anderen schönen Vorhaben, die man hat, nicht berührt werden.
Genau, ich glaube, das ist eigentlich ein Kernproblem aus einer institutionellen Sicht, weil letztendlich Geld oder finanzielle Ressourcen eben doch knapp sind. Das Abwägen. Also was wollen wir wirklich? Brauchen wir doch, du hast eben gesagt, das gute Kita-Gesetz, da brauchen wir vielleicht doch mehr Kitas, mehr Bundeswehr, mehr Gesundheitsausgaben oder was auch immer. Und die Demokratie lebt eben davon, dass das abgewogen wird. Und dieser Satz, den man häufig hört, wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen, das ist natürlich irgendwo Quatsch, weil auch die finanziellen Ressourcen beschränkt sind auf der Welt. Also nicht nur die natürlichen Ressourcen sind beschränkt, auch die finanziellen sind es irgendwann. Und dann kann man eben den Euro auch nur einmal ausgeben. Und wenn man ihn für die Bundeswehr ausgibt, auch wenn das sehr sinnvoll sein mag, dann kann man ihn eben nicht woanders ausgeben. Das muss man sagen. Und deswegen den Einwand, den dein ehemaliger Kollege im Sachverständigenrat da gemacht hat, Peter Bofinger, wir müssen da gar keinen Tilgungsplan aufstellen, wir wachsen da einfach raus aus diesen Schulden. Der scheint mir das fundamentale Problem zu übersehen, dass man eben Geld, auch wenn man wächst, nichtsdestotrotz nur für einen Zweck typischerweise ausgeben kann. Und wir wollen in der Demokratie, dass darüber diskutiert wird, wofür Geld ausgegeben wird und nicht alles aus dem Haushalt eigentlich außen vor gestellt wird.
Ja, es gibt ja Menschen in dieser Welt, die Ökonomie studiert haben und der Ansicht sind, es gibt keine Beschränkung finanzieller Ressourcen. Die Budgetbeschränkung des Staates existieren nicht. Das halte ich für großen Quatsch. Das sind genau die gleichen, die gesagt haben vor ein paar Jahren, die Zinsen bleiben ewig niedrig, weil wir doch in so einer bestimmten Phase drin sind. Der Realzins bleibt niedrig, weil die Demografie so ist, wie sie ist und die Globalisierung doch auch. Und jetzt steigen die Zinsen, wir sind in einer ganz anderen Situation, wir können noch gar nicht absehen, wo die Zinsen noch steigen müssen, weil die Inflation galoppiert, was sie ja sowieso auch gerne macht. Und man dann im nächsten Schritt eben auch mit entsprechenden Zinserhöhungen kommen muss. Und solange die alle hinter der Kurve zurückbleiben, die Fed, die Bank of England und insbesondere die EZB, wird das heißen, dass wir dann irgendwann noch deutlichere Zinserhöhungen haben müssen, um überhaupt die Inflation in den Griff zu kriegen. Genau das Gleiche ist mit dem Herauswachsen. Also wie sollen wir denn in einer stagnativen Phase davon ausgehen dürfen, dass das einfach so weitergeht? Die Demografie kommt ab 2025. Wir haben nicht die Migration, die uns helfen würde, das Erwerbspersonenpotenzial hochzuhalten. Da wird es auch entsprechende Wachstumseinbußen geben. Ja? Also das gesamte Umfeld sieht eigentlich nicht so aus, als ob wir da eine große dynamische Wirtschaftsentwicklung hätten. Und dann zu meinen, man könne einfach so eine lockere Finanzpolitik machen, als wenn es keinen Morgen gäbe, ist völlig unverantwortlich meines Erachtens.
Was mir Sorge macht, ist ehrlich gesagt auch ein Indikator, auf den ich als Mikroökonom häufig gucke, der vielleicht in der Makroökonomie nicht so wichtig ist. Aber wenn wir uns angucken, die 800 sogenannten Unicorns auf der Welt, also die Einhörner, also das sind Unternehmen, die noch nicht 10 Jahre alt sind, aber schon über 1 Milliarde wert sind, dann sind ungefähr die Hälfte davon in den USA, 20% etwa in China und in Deutschland sind das noch nicht mal 5%. Und das ist dann schon ein gewisses Alarmsignal. Das zeigt so ein bisschen, dass wir in modernen Feldern der Wirtschaft da drohen, den Anschluss zu verlieren. Und das werde ich sicherlich nicht lösen, indem ich einfach überall mehr Geld drauf packe, sondern da muss ich eben auch Dinge ermöglichen.
Ja, aber nur guter Wille bringt uns doch da auch nicht voran. Braucht es nicht auch Geld für die Förderung von Innovationen oder von Unternehmensgründungen?
Naja, es ist schon so, dass man Geld braucht für die Politik. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe anderer Politikmaßnahmen, die man ergreifen kann, die gerade auch im Bereich Investition und Innovation besonders wichtig sind. Wir haben so viele Regulierungen, die hemmen, die Investitionen aufschieben, verhindern, in die Länge ziehen, teurer machen, die dafür sorgen, dass eben dann weniger investiert wird und eben auch weniger Innovation stattfindet. Da lässt sich natürlich schon ansetzen. Das hat diese Bundesregierung versprochen, aber bisher ist noch sehr, sehr wenig dahingehend passiert. Letztlich habe ich nicht gesehen, dass die Genehmigungsverfahren in irgendeiner Weise beschleunigt worden wären. Und da sind wir noch nicht im Bereich der Innovation, sondern nur ganz allgemein der Investitionstätigkeit. Also dass eine Fabrik wie die Tesla-Fabrik in Brandenburg in so wenigen Jahren aufgestellt werden konnte, das hat damit zu tun, dass der Investor einfach alle Risiken auf seine Schultern gepackt hat. Also dass dann nachher vielleicht keine Genehmigung kommen würde. Er hat einfach schon mal gebaut. Und das passiert immer häufiger im Land, dass Investoren schon mal anfangen, ihre Investitionen zu tätigen, obwohl sie noch gar keine Genehmigung haben. Und so kann man doch nicht verfahren. Ja, also man muss schon deutlich sagen, es gibt Möglichkeiten, die Bundesregierung ergreifen kann, um angebotspolitisch der schwierigen Lage, in der wir jetzt sind, entgegenzuwirken, die nicht so viel Geld kosten. Das muss man ganz, ganz klar herausstellen. Also das ist der erste Punkt. Dann geht es auch in der Finanzpolitik darum, eine kluge Finanzpolitik zu betreiben. Das heißt also weniger in Transfers zu gehen und stärker in Investitionen zu gehen. Und sich auch zu fragen auf der Einnahmeseite, haben wir hier spezifische Maßnahmen, mit denen wir erreichen können, dass mehr investiert wird. Dann geht es also auch nicht um breite Steuersenkungen. Diesen Sommer wird beispielsweise der Progressionsbericht der Bundesregierung kommen. Auf der Basis soll gemäß dem Einkommensteuerrecht die kalte Progression zurückgegeben werden. Ich bin froh, dass die Rückgabe der kalten Progression nicht als Tarif auf Rädern konzipiert ist und man dann die kalte Progression vollständig zurückgeben müsste. Man kann sich schon nochmal überlegen, inwiefern sind denn die Mittel, die wir da zusätzlich eingenommen haben, dann, wenn wir sie jetzt schon wieder ausschütten, auch inflationswirksam und perpetuieren nur die Situation. Also eine vollständige Indexierung halte ich für makroökonomisch falsch. Also dieses ganze Umfeld heißt, kluge Finanzpolitik bedeutet, man muss genau die Maßnahmen auswählen, mit denen man auf der Angebotsseite die stärksten Effekte erzielt und bei den anderen Maßnahmen etwas zurückgehen.
Ich will dem nochmal beipflichten mit einem etwas anderen Twist, sage ich mal so. Frau Müller, Sie haben natürlich recht, man braucht Geld. Ja, ohne Geld geht's nicht, das ist völlig klar. Aber man muss auch eine genaue Problemdiagnose machen. Wenn etwas nicht passiert, liegt es am mangelnden Geld oder hat das andere Gründe? Ich habe jetzt gerade die Freude, eine Arbeitsgruppe bei den Akademien der Wissenschaft zum Strommarkt der Zukunft zu leisten. Und wenn man jetzt fragt, woran hapert es denn beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland, ist das, was die allermeisten sagen, nicht am Geld. Es liegt an der Regulierung. Die Genehmigungsverfahren dauern viel zu lange, bevor ich irgendeinen Windpark, einen Solarpark, was auch immer bauen darf. Und dann kann man sagen, das mag ja alles gut und richtig sein, dass wir diese Verfahren haben, aber das dauert dann eben sehr lange und das löse ich dann nicht mit Geld, das Problem. Das hilft denen auch nicht, die sagen, wir haben Geld, wir wollen investieren. Wenn ich sage, jetzt habt ihr noch mehr Geld, dann sagen die, ja gut, aber ich habe ja immer noch keine Genehmigung, was soll ich jetzt mit noch mehr Geld? Da fehlt uns immer noch ein bisschen der Mut auch zum Experimentieren, sage ich mal so, und auch mal neuere Konzepte bei Genehmigungsverfahren mit zu überlegen, wie das in anderen Ländern der Welt auch teilweise schon gemacht wird mit Teilbaugenehmigungen etc. Also das ist ein Problem, da müssen wir auch ran. Aber auch wenn ich den politischen Impuls gut verstehen kann, wenn man sagt, hier ist ein Problem, dann ist das Leichteste immer zu sagen, okay, dann geben wir euch jetzt erstmal ein bisschen Geld und dann ist wieder Ruhe. Ja, aber das löst das prinzipielle Problem prinzipiell eben nicht.
Das Problem ist ja auch, dass dann häufig Maßnahmen ergriffen werden, die Doppelungen hervorrufen. Ja? Also wenn man sich jetzt anschaut, was mit dem Energiegeld passiert ist, was das Entlastungspaket macht, es geht ja in gewissen Teilen wirklich auch in die Breite und verteilt die Mittel auf ja, breite Bevölkerungsschichten. Aber das Energiegeld ist ja in der Einkommensteuer so berücksichtigt, dass es Progressionseffekte gibt. Und dann gibt es auf der anderen Seite schon auch die Gruppierungen, die davon relativ wenig oder nichts haben von diesem Entlastungspaket. Und dann heißt es, wir müssen den Rentnerinnen und Rentnern und den Studierenden jetzt auch nochmal extra Geld geben. Dabei bekommen die Rentnerinnen und Rentner schon dieses Jahr eine Rentenerhöhung in einem Ausmaß, das normalerweise aus der Rentenformel eigentlich gar nicht herauszubekommen wäre. Also wie das die Bundesregierung schafft, ist immer noch ein großes Geheimnis, dass man solche Rentenerhöhungen dieses Jahr realisieren kann. Und dann soll noch etwas obendrauf. Ja? Da ist ja schon die Intention von vornherein, möglichst viel aus der Rentenformel rauszuholen, damit die Rentnerinnen und Rentner eine Kompensation für die Inflationsentwicklung haben. Und das kann so nicht funktionieren und kann auch so nicht weitergehen. Man muss also ganz klar sagen, bei der Aufstellung des Bundeshaushalts für das kommende Jahr muss deutlich werden, dass man die Schuldenbremse wieder einhalten kann, dass man die Regelgrenze der Schuldenbremse wieder einhalten kann und dementsprechend müssen dann die Vorgaben für die einzelnen Ressorts sein, dann sollen sie gucken, wie sie das erfüllen können.
Wobei ja selbst auf internationaler Ebene davor gewarnt wird, die Schuldenbremse schon im nächsten Jahr wieder einzusetzen. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, meinte die Tage in einem Spiegel-Interview, dass das nur vertretbar sei, wenn die Energiepreise zurückgehen würden. Aber Sie sagen jetzt, alles egal, komme was wolle, wir müssen bremsen?
Nein, also der Punkt ist natürlich nicht der, dass man die Regelgrenze der Schuldenbremse einhalten sollte, komme was wolle. Aber es muss dann schon eine Veränderung kommen im Vergleich zum Status quo. Was heißt, dass wir dann im Herbst auch einen kräftigeren wirtschaftlichen Schock erleben müssten, der dann bedeutet, dass man nur mit dem reinen Konjunktureffekt, mit der Konjunkturkomponente im kommenden Jahr mit der Schuldenbremse nicht zurechtkommt. Also noch einmal eine höhere, über diese Regelgrenze hinausgehende Verschuldung eingehen müsste. Aber das, was Frau Georgieva sagt, ohne ihr zu nahe zu treten, ich weiß nicht, was ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr von der Schuldenbremse erzählt haben. Wir haben ein Sondervermögen Klima, das eingesetzt werden soll, insbesondere für Investitionen in diesem Bereich, im Energiebereich. Das hat mittlerweile ein Volumen von 100 Milliarden Euro. Wir haben ein Sondervermögen Bundeswehr, das hat ein Volumen von 100 Milliarden Euro. Und wir haben weitere Puffer im Bundeshaushalt, die bisher nicht angetastet worden sind. Außerdem auch eine Kritik der Union in diesen Diskussionen um das Sondervermögen Bundeswehr, dass man gar nicht auf diese Mittel zurückgreift. Das sind immer noch die Mittel, die aus der früheren Flüchtlingsrücklage resultierten, die mittlerweile einen anderen Namen trägt und die es ermöglicht, eben auch einiges abzufedern, wenn noch einmal Besonderheiten kommen. Also wenn im Herbst ein Gasembargo kommt oder der Gashahn zugedreht wird und wir dadurch einen gewaltigen zusätzlichen wirtschaftlichen Schock haben, dann reden wir nochmal neu. Aber aus der jetzigen Situation heraus ist meines Erachtens die Schuldenbremse, kann eingehalten werden. Man kann sich wieder an die Regelgrenze halten und sollte das meines Erachtens dann auch tun.
Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Irgendwas ist immer. Jetzt hatten wir die Corona-Krise, gut, das war ein Sonderereignis. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, gut. Aber wenn wir jetzt sagen, jetzt ist der Preis XY hochgegangen, der Energiepreis, der Lebensmittelpreis oder sonst ein Preis, hat man irgendwann natürlich keine Schuldenbremse mehr.
Also vielleicht habe ich Frau Georgieva jetzt auch zu sehr aus dem Kontext gerissen. Deshalb hier sicherheitshalber nochmal der genaue Wortlaut. Die Schuldenbremse sei nur realistisch, wenn die Energiepreise zurückgehen. Wenn die weiter zulegen würden, wäre es klüger, die Konjunktur zu stützen.
Vielleicht sollte ich dann noch ein bisschen weitergehen und sagen, hier liegt Frau Georgieva falsch. Bei stärkerer Inflationsentwicklung im Sinne einer Konjunkturstützung eine expansive Fiskalpolitik zu betreiben, ist in Zeiten der Stagflation kontraindiziert. Ich würde das auf keinen Fall machen, aus dieser Begründung heraus.
Ja, aber das mit der Stagflation sieht ja noch nicht jeder so. Auch die EZB ist da nach wie vor nicht bei Ihnen.
Die EZB kann ja sagen, was sie will, aber was haben wir denn sonst? Wir haben stagnative Quartale, die Aussichten sind trübe überall auf der Welt und Inflationsraten laufen auf über 8% zu. Ich wäre froh, wenn die EZB anfangen würde, die Inflation dezidierter zu bekämpfen, anstatt uns weismachen zu wollen, dass wir keine Stagflation haben.
Daran anknüpfend mal noch was. Ich war vor ein paar Tagen bei einem Vortrag von Fabio Panetta, dem italienischen EZB-Banker. Und der meinte, dass wir möglicherweise die Gefahr unterschätzen, die von der gerade stattfindenden weltweiten Straffung der Geldpolitik ausging, da es eben ja in Kombination mit dem jetzigen Umfeld keine Erfahrungswerte gebe.
Ja, also was soll ich zu Herrn Panetta an dieser Stelle sagen? Der Punkt ist ganz einfach der. In den 70er Jahren mit beginnender Stagflation nach dem Ölpreisschock hat die Bundesbank und hat die Schweizer Nationalbank frühzeitig mit einer restriktiven Geldpolitik angefangen und die anderen haben alle zugewartet. Also sowohl die Bank of England als auch die Fed, als auch die italienische Notenbank, als auch die Banque de France und auch die Bank of Japan. Alle großen Notenbanken haben gesagt, das wird sich schon nochmal von selber lösen. Und dann mussten sie ab den 80er Jahren noch kräftiger auf die Bremse treten und eine noch restriktivere Geldpolitik durchführen. Das hätte man sich sparen können mit den dann sehr negativen Auswirkungen, wenn man frühzeitig reagiert hätte. Und insofern finde ich nicht, dass man den Fehler erneut machen sollte, sondern ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt da, in den entwickelten Volkswirtschaften, die mit hoher Inflation zu kämpfen haben, Inflationsbekämpfung auch mit entsprechend restriktiver Geldpolitik zu betreiben. Und die EZB ist weit zurück, also weit hinter der Kurve, wie es so schön heißt. Bis da wirklich Maßnahmen kommen, werden wir noch viel, viel mehr Perpetuierung der Inflationsentwicklung haben, als uns lieb sein kann.
Ich würde gerne noch mal auf den Tankrabatt kommen. Auch der läuft ja unter der Überschrift Dinge, die man tun, aber auch lassen kann. Und Herr Haukapp, Sie sind da nach wie vor kein Fan von, ne?
Ja, den würde ich sowieso ganz sein lassen. Da bin ich auch nicht in einer Minderheitenmeinung. Wenn wir uns darauf einstellen müssen, dass Energie knapper wird und wir die Leute dazu bewegen wollen, weniger zu verbrauchen, dann bringe ich meinen Studenten immer bei, dass man die Preise nicht senken muss in so einer Situation, sondern dass er teurer machen sollte.
Ja, ja, du redest ja gerne über die Anreize, aber wir haben ja schon mal darüber diskutiert, dass es wahrscheinlich nicht so viel ausmacht bei 3 Monaten Absenkung.
Genau, das macht dann auch nicht so viel aus, sozusagen, aber man hätte den Leuten das Geld auch einfach geben können.
Ja, ich weiß jetzt, wenn man
bestimmt was für die Autofahrerinnen und Autofahrer tun, aber das ist dann auch wiederum fraglich, warum gerade die, ja. Es gibt ja auch andere Leute, die essen viel und die Lebensmittelpreise sind auch gestiegen. Ich bin da, also sagen wir mal, meine Begeisterung ist überschaubar.
Also schauen wir mal, was sich da jetzt noch weiter ergibt.
Genau, gucken wir mal, wie das nach 3 Monaten in Retrospektive evaluiert wird. Ich bin mir sicher, dass es eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen geben wird, die sich dieses Feldexperiment genau angucken werden. Feldexperiment meinte ich jetzt natürlich nicht, dass es dein Experiment ist, Lars.
Das ist nicht mein Experiment. Also nee, ich muss das nochmal ganz
nicht, dass
klar
die Hörer und Hörerinnen jetzt bei dem Begriff Feldexperiment denken, das hätte was mit dir zu tun, sondern damit meine ich, dass es ein Experiment ist, in gewisser Weise, was in der Realität durchgeführt wird, so nicht im Labor, also ja, im freien Feld.
Man sozusagen kann sich die Daten vorher und nachher und währenddessen genau anschauen. Und
also da wird sicherlich einiges zu geben. Mal gucken, was wir nächstes Jahr dazu sagen, was das gebracht hat. Meine Vermutung ist nicht viel.
Ja, ich bin vor allen Dingen gespannt, was die Industrieökonominnen und Ökonomen rausfinden. Also ob wir da noch auch feststellen, wie dieser Markt, gerade auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Schritte der Wertschöpfungsketten bis hin zu den Tankstellen funktioniert und wo möglicherweise Wettbewerbsprobleme sind.
Ja, das stimmt. Das Bundeskartellamt macht natürlich gerade eine Sektoruntersuchung. Also die gucken sich das genau an. Die werden, so ist meine Vermutung, sich auch diesen Zeitraum genau angucken. Aber das Ganze ist auch nicht ganz trivial. Also du musst dran denken, wir haben jetzt sozusagen den Tankrabatt. Gleichzeitig kommt das Ölembargo, mehr oder minder parallel dieser Ankündigung. Das sind also eigentlich zwei Schocks, die auf den Markt zum selben Zeitpunkt treffen. Und dann ist die, sag mal, die Analyse auch nicht ganz simpel, weil letztendlich an den Tankstellen am 1. Juni erstmal noch zum hohen Tarif versteuertes Benzin lag. Also noch zu 30 Cent mehr. Also es ist gar nicht so leicht, Knall auf Fall am 1. Juni den Preis zu senken. Also von daher ist auch die Ex-Post-Analyse nicht ganz simpel, weil man eigentlich dazu wissen müsste, wie voll waren denn noch die Tanklager. Gucken wir mal, was das Bundeskartellamt in hoffentlich kurzer Zeit ermittelt hat. Dann kann man auch trefflich darüber dann diskutieren, ob es irgendwelche weiteren Maßnahmen möglicherweise notwendig sind, damit der Wettbewerb weiter am Leben bleibt an der Tankstelle.
Ja. Ja gut, wie wäre es denn, wenn wir stattdessen den wundervollen Markt des Fußballgeschäfts anschauen? Da gibt es ja in Deutschland einen wirklich dominanten Spieler. Ich bin auch Mitglied dieses Vereins.
Ja, und das ist nicht Robert Lewandowski, den du meinst.
Nein, ich meine den FC Bayern.
Genau.
Und ich weiß ja, dass das einem dem Fan eines Zweitligavereins immer ein Dorn im Auge ist. Wenn es
nee, also dem Fan eines Zweitligavereins ist das nicht so wichtig, würde ich sagen, weil das ja relativ weit weg ist. Also die zweite Liga, haben ja viele gesagt, war so spannend wie noch nie. Gerade weil man nicht wusste, wer erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter werden würde, sondern das ist ein relativ offenes Rennen, auch fast bis zum letzten Spieltag, zumindest bis zum vorletzten Spieltag war. Dadurch unterscheidet sich die zweite Liga natürlich fundamental von der Bundesliga, wo ja eigentlich zu Saisonbeginn feststeht, dass Bayern Meister wird und wenn nicht alles schief läuft, Dortmund Zweiter. Das ist natürlich eine Situation, die sich noch nicht unbedingt darin niederschlägt, dass die Leute die Bundesliga nicht mehr interessant finden. Also man kann nicht sagen, dass mangelndes Zuschauerinteresse diese Langeweile reflektiert. Und die Leute kommen ja auch gerne ins Stadion, wenn Bayern da ist. Viktoria Köln freut sich jetzt, glaube ich, wahnsinnig. Die haben im DFB-Pokal das losgezogen, dass der FC Bayern in der ersten Runde zu ihnen kommt. Und die sagen natürlich nicht, ach, so ein Elend, Bayern kommt, jetzt verlieren wir auf jeden Fall. Ja, sondern die freuen sich natürlich, dass die kommen mit den ganzen Stars.
Es ist ja auch nicht ausgemacht, dass Viktoria Köln verliert. Der FC Bayern fliegt ja häufiger mal gegen unterklassige Mannschaften im DFB-Pokal raus. Aber
das ist auch wiederum, was den Charme des Pokals für viele ausmacht. Man weiß am Anfang der Saison eben doch nicht, wer Pokalsieger wird. Es ist einfach spannender, wenn man auch nach einer Niederlage schon ausscheiden kann. Und deswegen muss ich zugeben, habe ich eine gewisse Sympathie für diese Idee, mit Playoffs zu arbeiten. Weil da könnte dann doch auch mal der FC Bayern ausscheiden. Ich würde dem nicht völlig abgeneigt gegenüberstehen, wenn man die Spannung in der Liga wieder erhöhen will.
Ja, ich kann das ja gut verstehen, aber das ist doch eine rein nationale Brille, Justus. Denn letztlich kommt es doch auch darauf an, dass die deutschen Mannschaften in den internationalen Wettbewerben, also vor allen Dingen in der Champions League und in der Europa League, wettbewerbsfähig sind. Jetzt hat das Eintracht Frankfurt in der Europa League geschafft, aber in der Champions League hat es nicht ganz so gut funktioniert. Und die einzige Mannschaft, die dann regelmäßig in die Viertelfinals vorstößt, ist der FC Bayern. Der kommt aber dann häufig auch nicht über das Viertelfinale hinaus. Das heißt, die anderen Mannschaften dort sind noch viel besser ausgestattet mit Finanzmitteln und schaffen es dann meistens auch, den Pokal zu gewinnen.
Ultimativ kommen wir dann doch zu der Frage, muss man sich von der 50+1-Regel trennen? 50+1 heißt, dass 50+1, also 50% und eine Stimme beim Verein sozusagen bleiben müssen und nicht von Investoren gehalten werden dürfen. Der Verein sozusagen muss immer die Mehrheit haben und damit theoretisch zumindest ja auch die Entscheidungshoheit über das, was passiert. Und das hindert natürlich Investoren, in Vereine zu investieren, weil sie sagen, na gut, wenn ich schon viel Geld rebe, dann will ich es auch zu sagen haben. Also muss man auch Investoren zulassen, auf direktem Wege in Vereine zu investieren. Momentan geht das ja nur indirekt. RB Leipzig hat dann so ein, sagen wir mal, relativ intelligentes Konstrukt genutzt sozusagen, um das doch zu machen. Also letztendlich eine Umgehung der Regulierung vorgenommen. Und vielleicht, das ist gar nicht allen so bekannt, aber das Bundeskartellamt hat ja schon den Finger in die Wunde gelegt und hat eigentlich der DFL eine Hausaufgabe aufgegeben, hat gesagt, so wie bisher geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ihr könnt nicht im Wettbewerb einigen, das betrifft insbesondere Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen, es genehmigen, Investoren geführt zu sein und anderen Vereinen, die es auch gerne hätten, wie etwa Hannover 96, 1860 München, das dann untersagen. Und von daher wird sich da was ändern müssen.
Ja, ich glaube, jetzt ist so der Moment, wo wir uns langsam von den Hörerinnen und Hörern verabschieden müssen, bevor hier irgendwie weitreichende Reformen der Bundesliga beschlossen werden, bei denen am Ende die internationale Wettbewerbsfähigkeit noch geringer ausfällt und mein Lieblingsverein, dessen Mitglied ich bin, dann auch keine Chance mehr hat, die 11. oder 12. Meisterschaft nacheinander zu gewinnen. Also von daher...
Von daher machen wir Schluss für heute. Genau, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Dank natürlich auch an Sie beide.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, wir sind trotz aller ungünstigen Umstände, sowohl wirtschaftlich als auch außenpolitisch, immer noch frohgemut und zuversichtlich in die Zukunft blickend. Und ich glaube auch, dass wir diese Herausforderung, die wir jetzt haben, meistern werden. Letztlich auch am Ende einer Bundesliga-Saison.
Gleichwohl würde ich mich offen zeigen für Reformen in der Bundesliga. Es ist nicht nur so, dass wir Reformen in anderen Teilen der Wirtschaft benötigen. Vielleicht täten die der Bundesliga auch ganz gut. Und ich wäre sogar ganz optimistisch, dass der FC Bayern immer noch relativ regelmäßig, wenn auch vielleicht nicht mehr permanent, deutscher Meister werden würde. Ich kann mir vorstellen, dass das für das Wohlbefinden vieler Leute von außerhalb München ein echtes Element wäre, wenn man auch mal deutscher Meister werden könnte. Abgesehen davon ist das vielleicht nicht die einzige Baustelle und vielleicht auch gar nicht die dringendste, wo wir Reformen benötigen. Wir haben das wie heute immer so ein bisschen beleuchtet. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen ein schönes Restwochenende, eine erfolgreiche Woche und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.